Ein Roman, der sich über vieles lustig macht, was menschliche Dummheit so anstellt, der aber niemanden denunziert. Ein Roman zum oft laut auflachen komisch, aber mit ernstem Fundament. So ein Buch erscheint nicht alle Tage und es ist ein Glücksfall. So ein Buch habe ich unlängst wieder verschlungen. Es heißt Triumph des Scheiterns. Ist im Milliner Verlag erschienen und der Autor, der steht, sitzt mir jetzt gegenüber. Herzlich willkommen, Peter Waldeck.
Hallo.
Große Freude. Vor 2 Jahren habe ich hier im Sumpf dein Romandebüt, 67 enttäuschendsten Sexfilme aller Zeiten, heftig abgefeiert und jetzt bin ich schon wieder so begeistert, weil Triumph des Scheiterns ist wieder eine hochkomische Auseinandersetzung mit einem, kann man sagen, ernsten Thema der Zeit, wie etwa dem Niedergang des weißen alten Mannes. Der Hauptdarsteller ist ja nur 1 Jahr älter als ich. Oh, also ich fühle mich da ein bisschen ziemlich in die Enge getrieben. Der Anteil ist obendrauf noch ein Kulturjournalist am absteigenden Ast. Hat diese Figur real existierende Vorlagen?
Nein, es ist so eine Mischung aus diversen Figuren aus den 80er Jahren. Also mein Ästhetikprofessor ist zum Beispiel der Barton Brock.
Ah ja.
Ist zum Beispiel einer und der hat auch so einen ganz absurden Namen, da war ich ganz enttäuscht, dass er sich den selber gegeben hat. Ja, es ist so eine Mischung, aber es gibt jetzt so nichts Konkretes.
Ist mehr so, also es ist kein Schlüsselroman, oder?
Nein, ist es nicht. Also genau, es geht nicht, man liest jetzt nicht den Roman und weiß dann irgendwie über diverse Gerüchte und Geschichten in Wien Bescheid. Das ist alles.
Weil du gerade Barton Brock gesagt hast, dein eitler Schwerenöter hat ja einen königlich depperten Namen. Wie kommt man auf diese groteske Wortzusammenballung auf Caspar Orlando Tuppi?
Ja.
Orlando oder Orlando?
Orlando, ja.
Orlando. Noch,
ja. Da muss man einfach lange üben und ausprobieren. Also es ist wirklich, es war mir ein Anliegen, den Namen wirklich extrem deppert zu machen.
Wie hat er
also
vorher noch geheißen, bevor dieses perfekte Dreierpackerl da war?
Nein, ich glaube, Orlando habe ich lang gebraucht.
Also ja, das,
und das ist großartig. Tuppi dann zum Schluss. Also ich tue mir ja überhaupt wahnsinnig schwer mit Namen. Ich muss immer irrsinnig, also bei einem Namen am meisten forschen als überhaupt, bis ich da irgendwas finde, was irgendwie passt. Das kann ich nicht so rausschütten.
Und im Roman wird einmal ein Referat gehalten, ein Referat mit dem Titel Adorno und Kim Bim mit Ingrid Steger, das schreckliche Humorverständnis der Intellektuellen. Also jetzt muss man die deutsche TV-Ulknudel Ingrid Steger nicht unbedingt kennen, wenn man nicht so ein älteres Semester ist wie ich, aber mich würde jetzt eine kleine Inhaltsangabe des Referats interessieren. Wie ist es denn um das schreckliche Humorverständnis der Intellektuellen bestellt?
Ja, heutzutage eh besser, aber ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, wenn man da ins Theater gegangen ist zum Beispiel und dann lustige Stücke gesehen hat und die waren eigentlich dann wirklich näher an Gunther Philipp als an das, was ich unter Humor verstanden habe.
Aber es ist ja bis heute so, dass komische Romane fast nie auf irgendwelchen Shortlists für Buchpreise auftauchen.
Nein, das ist das
also nach wie vor gilt quasi, wahrscheinlich im deutschen Sprachraum mehr als im angelsächsischen, dass große Literatur hat, feierlich ernst erhaben zu sein.
Ja, das ist tatsächlich so. Also da gibt es wenig, was mir einfällt, was da also jetzt auch quasi im Feuilleton gut besprochen wird. Also beim Heinz Strunk merkt man auch, wenn er dann was Ernstes schreibt, dann alle juhu, juhu, juhu.
Genau, den Handschuh haben alle sehr, sehr gelobt.
Genau, ja. Der war auch fantastisch.
Und das andere ist, also, das ist ein guter Spaßmacher auch.
Ja, ja. Genau, und das bereden wir dann wieder das nächste Buch, wenn es wieder was Ernsteres gibt.
Genau. Also, ja. Wann ist es dann bei dir so weit, dass das große, tragische Epos erscheint?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich kann irgendwie ohne Humor, geht es irgendwie nicht. Das wird immer irgendwie lustig. Auch wenn ich quasi traurig starte, bleibt es nicht dabei.
Und bevor wir jetzt dann zur Lesung schreiten oder du zur Lesung schreitest, bitte ich dich um eine geraffte Inhaltsangabe samt Erklärung dieser vollkommen durchgeknallten Bräugelsaga.
Okay, ja. Also der Triumph des Scheiterns handelt, wie du schon gesagt hast, von Caspar Orlando Tuppi. Das ist ein deutscher, also ein Wiesbadener Intellektueller, der ist jetzt gerade in Wiesbaden Ästhetikprofessor und der war früher, hatte schon mal in Wien gelebt und war auch Moderator von den Kunststücken und war Berater des Museums des 20. Jahrhunderts und hat quasi die ganze 80er Jahre Haute Volée wirklich hochgefeiert und gelebt und hat sich toll gefühlt. Und dann ist es langsam immer mehr mit ihm bergab gegangen. Da gibt es eine kleine Geschichte, die im Hintergrund immer wieder vorkommt. Da ist es ihm in Wien nicht ganz gut gegangen. Er hat fliehen müssen und seitdem ist es stetig mit ihm bergab gegangen. Und jetzt hat er Angst vor der Altersarmut, weil er kann auch mit Geld nicht besonders gut umgehen. Und hat sich da als letzten Plan ausgedacht, mit einem Bräugel-Kabarett quasi sein altes Werk finanziell aufzufetten. Und zwar gibt es von Bruegel das Werk Triumph des Todes. Das ist ein riesiges Wimmelbild, wo ein Haufen von Skeletten und Dämonen einfach die Menschen irrsinnig detailverliebt massakriert. Und die Skelette haben eine solche Freude. Und die Menschen, die sind so gequält, aber so müde gequält. Und dieses Bild hat so eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Und dieses Bild, das wie ein Mordillo, das sind 100.000 kleine Szenen. Und dieses Bild will er Szene für Szene auf einer Bühne vortragen und zu jeder Szene einen Gag schreiben. Ja.
Und was eine geniale Schwachsinnsidee, okay.
Genau, nein, wer hat gesehen, es gibt so diverse so Philosophie, Comedy-Shows und Wissenschaftskabarett, die sind, das ist genau mein Ding, das will er machen. Und das hat er schon vor Jahren einmal probiert, das ist nicht gut gegangen, weil da ist ihm dann sein Partner abgesprungen. Und jetzt arbeitet er wieder dran und da bekommt er einen Anruf aus Wien, eine bekannte, hippe Facebook-Autorin ruft ihn an, sie hat ein Projekt, ein feministisches Bruegel-Projekt, also ein feministisches Künstlerinnen-Projekt, und er soll mit seiner Bruegel-Expertise da ihr aushelfen. Und er sagt sich, eigentlich will er nicht, aber andererseits, die hat so gute Kontakte und nimmt den Auftrag an und fährt nach Wien, um sich dort bei dieser Autorin wahnsinnig einzuschleimen, um dann ihre Kontakte zu nutzen, um dieses Bruegel-Kabarett auf die Bühne zu heben. Also das ist so die Ausgangsbasis.
Wunderbar. Alles andere wirst du dann, weil das muss man auch noch dazu sagen, vorige Woche habe ich dich in der Kolonie 5 in Wien das Buch präsentieren, hören, sehen. Und das war so wunderbar, weil du da quasi das fast selbst als eine Performance gemacht hast. Darum ist mir eingefallen, wir dürfen heute keine Zwischenmusik spielen. Du kriegst alle Zeit, zumal du ja selber eine Umbaupausenmusik zuspielst. Umbaupause heißt, wenn du umblättern musst.
Genau, das brauche ich, weil ich bin nämlich nicht wahnsinnig konzentriert und verzettel mich wahnsinnig im Buch und suche dann Seiten. Und damit das Publikum da nicht abstürzt und das eine Tragödie wird.
Aber das Großartige war das wunderbare Verzetteln. Also ich bitte dich jetzt, ein Song und dann verzettel dich in alle Richtungen, wie du willst. Ich bitte dich um ein ähnlich intensives, wunderbares Erlebnis. Und der Song ist jetzt einfach so, weil er schön ist, Kaiserschnitt von Foyer des Saat, als Max Gold noch musizierte. Zu Gast in unserem Studio Peter Waldeck und er performt. Er liest jetzt aus seinem fantastischen Buch Triumph des Scheiterns, erschienen beim wunderbaren Millenner Verlag. Das muss man auch dazu sagen, immer wieder. Toller Verlag. Ja.
Das ist richtig. Das ist
Vanessa, sei gegrüßt.
Von mir auch. Gut, noch ganz kurz zur Erklärung. Der Roman ist abwechselnd in einer Tagebuchform verfasst. Also es sind immer Tagebuchkapitel, da wird ein Tag beschrieben. Und dazwischen sind dann diverse Bruegel-Grusel-Geschichten. Die werde ich dann noch näher darauf eingehen. Aber wir beginnen mit einem Tagebucheintrag. Der 31. September 2018 und er beschreibt gerade ein paar Ideen für sein Bruegel-Kabarett. Also beschreibt gerade das Bild und was er mal da Lustiges machen könnte. Zwischen all dem grausamen Morden der Skelettarmee, dem Kehle aufschlitzen, dem Köpfen, dem Durchbohren, den Flammen, dem Schwingen einer Sense vom Pferde aus, den aufgedunsenen Wasserleichen, dem lodernden Horizont inmitten des Anschwellens der Toten, fällt der Blick auf die beiden fröhlichen Gerippekerlchen im linken oberen Drittel des Gemäldes auf einem orangefarbenen Plateau, die damit beschäftigt sind, kleine, dürre Bäumchen zu fällen. Da kommt man doch ins Grübeln. Da wundert man sich, sind die beiden nur Faulpelze oder ist ihnen die Vernichtung der Menschen kein wirkliches Anliegen? Ach, das Schlachten und Meucheln, das ist schon okay, sagten sie vielleicht. Aber dieser dünnen Birra gehört wirklich einmal gezeigt, wo der Pfeffer wächst. Und ab und zu kommt ein anderes Skelett vorbei und brüllt die beiden an. Kommt sofort her, ihr Faulpelze, und helft mit beim Köpfeschaufeln! Ah, wir kommen gleich, nur noch dieses eine Gehölz hier. Oder wurden die Skelette degradiert? Stellten sie sich beim Morden und Rauben so ungeschickt an, dass ihr Vorgesetzter sagte, Oh, Jungs, lasst es mal lieber. Kümmert euch doch lieber um die Bäume. Ja, die Bäume, ja. Aber da stellt sich auch wieder die andere Frage. Was kann man denn groß falsch machen beim Töten und Brandschatzen? Haben sie vielleicht Menschen ausgegraben, anstatt sie einzugraben? Haben sie entzündete Zähne gerissen, anstatt das Herz? Waren sie am laufenden Band gegeneinander gestolpert und hatten sich mit lautem Klackerdiklack zu einem Knochenball verknotet? Die seltsamste Sache ist gerade passiert. Carina Winterthod rief mich an, mit einer Anfrage. Carina Winterthod. Gerade als ich an meiner Arbeit für das Projekt über Bruegels Bild Triumph des Todes schrieb, läutete es. Mein erster Instinkt war zu lachen, in den Hörer zu schnauben. Irgendwas mit junge Dame oder junge Frau, wie sie denn auf die Idee komme, das müsse ein Irrtum sein. Aber ein anderer Instinkt erdrückte diesen Instinkt, ein Affekt der Neugierde. Denn die Kombination Carina Winterdoth, das Literaturwunder, das sogenannte Literaturwunder, also die flapsige Wienerin mit der flapsigen Schreibe und Caspar Orlando Tuppi, der Ästhetikprofessor mit der Ästhetikprofessur, das hatte irgendwie Biss, das war ein guter Gegensatz. Winterdoth, ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal ihren Namen gehört oder gelesen hatte. Vor 3 Jahren war sie plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht. Facebook, Twitter, Instagram, täglich frühmorgens mit der Aktentasche ins Internet und dort alle Register der Ich-AG gezogen. Ja, frech und laut musste man sein, das war gut. Andererseits musste man aber auch wieder sehr brav sein und jeden Tag ordentlich zur Arbeit erscheinen. Besser oft und mittelgut als brillant und selten. An der Universität hatte es einen Social-Media-Berater gegeben, der mir genau erklärt hatte, wie das auf den sozialen Kanälen funktionierte. Andererseits hatte er, obwohl er einen Anzug trug, in einem Jahr nicht mehr als 700 Likes für die Universität Wiesbaden sammeln können. Die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg bekam im gleichen Zeitraum 9000 Likes. Da wurde er gekündigt. Obwohl viele sie kannten, kennen müssen, musste man Carina Winterdoth nicht. Das war halt was für junge Leute, die noch nicht viel gelesen hatten. Sie war ein Star, das konnte man nur noch schwer verhindern, aber ihre Texte lasen sich trotzdem so. Heute beim Furzen lautstark zu menstruieren begonnen, nachher buchteln im Havelker. Oder so ähnlich. Ich wusste es auch nicht mehr. Ich hatte da nur einmal vor Monaten reingeschnuppert. Und auch nur, weil mein Malheur passiert war. Ich war bei einer Podiumsdiskussion eingeladen, eine Literatursendung von Radio Niedersachsen mit den üblichen Verdächtigen und D- und F-Promis der Kulturszene, mit denen ich in letzter Zeit leider immer öfter eingeladen wurde. Und da poppte plötzlich ihr Name im Rahmen einer Diskussion über ein ganz anderes Buch auf. Ein spröder, einsilbiger, südkoreanischer Roman über eine junge Frau, die sich in einen Supermarkt verwandelt. Und ich wusste auch nicht, warum. Ich war eigentlich gar nicht am Wort, aber plötzlich packte es mich. Und ich hielt eine Brandrede über die Minderqualität der heutigen Literatur, über die vielen kleinen Themchen und Fräulein-Wunder. Ich erkannte mich kaum wieder, ich konnte mich nicht bremsen. Ich schimpfte und schimpfte. Was hatte man mich auch zu einer literarischen Diskussion eingeladen? Ich kam ja von der bildenden Kunst. Und in der Fahrt mit dem Zug zurück nach Wiesbaden am nächsten Tag fiel mir ein, dass ich Carina Winterdoth eigentlich mit Ronja von Rönn verwechselt hatte. Siedend heiß presste es mich in den Bahnsitz. Ui, war mir das peinlich. Verrisse müssen doch präzise sein, um zu sitzen. Ich hatte einen Ruf zu verlieren. Alles Mögliche ging mir durch den Kopf. Ich musste Carina Winterdoth anrufen, mich entschuldigen, einen Geschenkkorb an den Verlag senden, vielleicht jemanden finden, der eine Nachricht auf ihre Facebook-Wand schrieb. Vom Bahnhof aus lief ich gleich in die nächste Buchhandlung und kaufte mir eines ihrer Bücher. Mein Ex-Freund Lurchi. Ich setzte mich in ein Café und blätterte darin mit den zittrigsten Händen. Ich kann meine Erleichterung gar nicht beschreiben, als ich nach wenigen Seiten herausfand, dass es sich hierbei um einen ebenso miserablen Plunder wie die Mädchenschreibe von Frau Rönne handelte. Ich lachte, ich freute mich. Eine Riesenlast fiel mir von den Schultern. Den Geschenkkorb konnte ich mir sparen. Was wäre das für ein Aufwand gewesen, einen Geschenkkorb zu versenden? Das zu organisieren, auf der Post zu verschicken, in einer Schlange anzustehen. Die Formulierung des Entschuldigungsbriefs allein hätte mich 4 Stunden eines köstlichen Feierabends gekostet. Und wie stellt man sicher, dass das Obst bei der Anreise nicht zu faulen beginnt? Mit einem Mal war dieses träumende Szenario verpufft, weil die Frau, was für ein Glück, einfach nicht gut schreiben konnte. Ich bestellte mir nach dem Kaffee noch eine kleine Flasche Rotwein, die ich prompt nicht bezahlen konnte. Ich hatte mein ganzes Kleingeld im Zug für Nüsse ausgegeben. So, Umbaumusik. So, dann eine weitere Stelle, einige Seiten weiter. Es ist der nächste Tag. Er hat ein zweites Telefonat geführt mit Carina Winterdoth und hier eine kleine Zusammenfassung dieses Gesprächs. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, finanzielle Angelegenheiten so schnell wie möglich anzusprechen. Es hatte ja keinen Sinn. Selbstverständlich sei eine Vergütung meiner Tätigkeiten und meiner Spesen vorgesehen. Genaueres müsse man sich für den Fall, dass ich Interesse hätte, noch ausmachen. Aber alles null Problem. Damit der hundertprozentige Frauenanteil der Anthologie nicht verwässert würde, hatte eine befreundete feministische Künstlergruppe über ihren Verein ein Konto für genau diese Zwecke eingerichtet. Ein sogenanntes Mansplaining-Konto. Das sei lustig, ließ ich mir erklären, und eine schnöde Abkürzung für Man Explaining, also wenn Männer Frauen die Welt erläutern wollten. Ich musste anhaltend lachen und klärte Carina Winterdoth darüber auf, dass es korrekterweise Man Explaining heißen müsse, da in Explaining kein S vorkommt. Umbaumusik. So, warum? Okay. Ja, an dieser Stelle sei vielleicht angemerkt, dass Caspar Orlando Duppi ist 64 Jahre alt, das haben wir vorher schon gesagt. Er hat graue Dreadlocks, er hatte mal weiße Dreadlocks, hat überhaupt weiße Haare und hat es irgendwie geschafft, dass die grau geworden sind. Ein großes Malheur in seinem Leben, und er hat ein ziemliches Bäucheln. Aber er sagt selber über sich, Gott sei Dank war er früher so schön, dass die Natur sehr viel zerstören muss, bevor er endgültig ganz schier wird. Also das ist so seine Einschätzung. Ja. Jetzt kommen wir zum ersten Bräugeltext. Zum Bräugel, wer es nicht weiß, es ist ja der Bräugel ist ja nicht nur ein Bräugel, das ist ja eine riesige Dynastie. Der Peter Bräugel, der Ältere, hatte zwei Söhne, den Jan Bräugel und den Peter Bräugel, den Jüngeren. Die hatten dann wieder Söhne und alle haben gemalt. Und der Peter Bräugel, der Jüngere, der hat eine Werkstatt gehabt, wo er die Bilder von seinem Vater immer wieder neu gemalt hat und nochmal gemalt hat und nochmal gemalt hat, in teilweise in anderen Farbschattierungen Farbsituationen. Und hat damit ein gutes Ausleben geführt, quasi den Vater zu kopieren. Und hier gibt es eine Geschichte über diesen jüngeren Bräugel, auch genannt der Höllenbräugel. Und die Geschichte heißt Unter dem Mühlrad. Die Wolken in den schwärzesten Stimmungen. Draußen vor dem Fenster grollte der Himmel. Ein Wind gellte, Äste bogen sich. Hunde bellten sich die Kehle wund und rissen an den Ketten. Die Spitzmäuse, die zu langsam waren, um in den Ritzen des Hauses Schutz zu suchen, wurden von der schnellen Luft erfasst und gegen die Mauern gebatzt. Peter Bräugel schenkte dem Sturm keine Aufmerksamkeit. Er musste malen. 7 Bilder diesen Monat noch. Die Kaufleute waren verrückt geworden. Gerade dieses, eines der scheußlichsten Werke seines Vaters, fand so viel Entzücken. Er stand schon zu lange in seiner Werkstatt. Wie ein Wurm kroch der Pinsel über das Bild. Mit jedem Pinselstrich, mit dem er die Dämonen auf das Holz brachte, schauderte es ihn. Er sollte wohl eine Pause einlegen. Eine Pause wäre jetzt recht. Oh, eine Pause. Es fehlten nur noch wenige Dämonen. Dann wäre das Bild fertig. Aber wenn das Bild fertig war, dann wäre das nächste leere Holz da und es fehlten wieder alle Dämonen. Sein Bauch zitterte nach Bier. Seine Stirn presste kalte Tropfen hervor. Seine Kehle hatte eine solche Lust nach Bier. Seit 7 Wochen hatte er schon nichts mehr getrunken. 7 Wochen, seit die Gertrud im Fluss ertrunken war. Unter das Mühlrad war sie gekommen und die Fische und die Enten hatten sich an ihrem Körper genährt. Und ihr totes Gift hatte sich durch den Fluss verbreitet und ein paar Windungen weiter war der Bauer gestanden und hatte das Flusswasser geschöpft, um damit sein Bier zu brauen. Pfui, hatte Bräugel gedacht, das ist diesmal ein gar bitterer Stoff, den man mir tischt. Mit jedem Glas, das er aus dem Fass zapfte, wurde ihm grüner im Gemüt. Nachdem er dann die Leiche unter Mühlrad gesehen hat, spritzte es aus seinem Bauch. Ein Gewitter stob aus seinem Mund und prasselte vor seine Füße. Die Aale borsten ihr aus der Brust. Die Haut war weich und dunkelgrün geworden. Ein Bein war fort. Ein Auge schwamm vor ihrem Mund. Seitdem wollte ihm das Bier nicht mehr die Kehle runtergehen. Dabei hatte er noch fast ein ganzes Fasse Bier. 7 Wochen ohne Bier, das ist doch kein Leben für einen fleißigen Menschen. Ehe es sich's versah, stand er im Keller mit einer Kerze vor dem Fass. Das Leichengift war doch bestimmt schon aus dem Fass verschwunden. Die anderen im Dorfe waren auch nicht gestorben und da gab es sicher keinen, der auf sein Bier verzichtete. Nein, das Bier war sicher gut. Er musste mit dem linken Arm seinen rechten Arm halten, als er die Kerze auf den Boden stellte. So groß war sein Zittern, dass sonst die Flamme erloschen wäre. Am Fass merkte man nichts, das Fass sah gut aus. Er strich über das Holz. Ein gutes Holz. Er hätte doch bestimmt schon einen unheiligen Blitz gespürt, wenn da etwas nicht richtig gewesen wäre mit dem Fass. Er leckte sich die Lippen, er kam ganz nah heran und wurde mutig. Er umfasste es mit beiden Händen, schmiegte sein Gesicht daran. Kein Blitz. Was für eine schöne Freude überkam ihn. Bald würde er wieder Frieden haben mit einem Bier in seinem Schlund. Er schüttelte das Bier vor Spaße. Etwas Schweres polterte von innen gegen die Fasswand. Mit Furcht machte er einen Satz zurück. Er stieß die Kerze um. Das Licht erlosch. Nur einen kalten Strich warf ab und an ein Blitz durch das Kellerfenster. Bitschnass war Peter Breudel nun vor Angst. War es der Fuß der Gertrud, der ein Bierchen schwappte? Er erinnerte sich, vor 7 Wochen schon hatte er das Fass geöffnet und den grünen Fuß mit den schwarzen Schwaden im Bier entdeckt. Aber er musste es geträumt haben. Warum hätte er denn das Bier sonst wieder in den Keller gestellt? Das muss doch ein gutes Bier gewesen sein. Er war so durstig. Der Durst machte einen Riss durch seinen Körper. Er konnte sich gar nicht mehr erinnern, warum er aufgehört hatte. Das war doch nicht vor 7 Wochen gewesen, wie die Gertrud im Wasser gefunden worden war. Das war doch sicher eine andere Zeit gewesen. Er wusste nicht mehr, warum er aufgehört hatte, das wohltuende Bier zu meiden. Er musste wohl eines Tages einfach darauf vergessen haben, eines zu trinken und am nächsten Tag schon wieder. Und am übernächsten Tag schien es ihm plötzlich wie das Üblichste, kein Bier zu trinken. Er zündete die Kerze an und besah sich das Fass. Ein gutes Fass war das, aus gutem Holz. Er hätte doch bestimmt schon einen unheiligen Blitz gespürt, wenn da etwas nicht richtig gewesen wäre mit dem Fass. Er stellte das Glas unter den Zapfhahn und ließ sich ein Bier ein. Er hörte das leise Schaukeln nicht im Fass, nur sanftes Klopfen. Und wenn schon, da sind doch bestimmt Luftblasen, die im Bier zerplatzen. Schon hatte er das Bier in der Hand, schon unter der Nase und schon rinnt es ihm die Kehle runter. Welch speierner Geschmack! So schmeckt eben Bier, wenn die Zunge entwöhnt. Die Kerze zur Hand ging er wieder in die Werkstatt, immer wieder am Biere trinkend. Eine Würze wie aus Tod und Ei. Aber wie klar es den Kopf machte. Peter Breudel wollte noch das Bild fertig malen. Der Kerzenschein reichte ihm durchaus. Mit verbundenen Augen würde er es wohl auch irgendwie hinbekommen. Nur noch ein paar Gerippe ins Bild gesetzt, dann würde er zu Bette gehen. Auf dem Weg dorthin vielleicht noch im Keller vorbeischauen. Wäre doch gelacht, wenn er sich das faule Bräu nicht noch heute Nacht zurecht trinken könne. Er nahm den Pinsel und setzte 2 Knochentote ins Bild. Sie schlugen in einen dünnen Baum, um ihn zur Falle zu bringen. Es scharrte, es knirschte, da kamen sie schon aus ihren Löchern gekrochen. Die Ratten setzten sich zur Kerze und staunten. Sie schunkelten mit ihren rosa Schwänzchen. Umbaumusik. Sauber, warte mal, ich denke ich kurz. Das laut leise ist kein Problem. Als Kaspar Orlando Tuppi dann in Wien ankommt und seine Tage in Wien protokolliert, dann kommen immer wieder so kleine Szenen vor, die er auf der Straße in Wien beobachtet, die etwas seltsam sind. Am Anfang macht er sich dann noch Gedanken dazu, dann zum Schluss winkt er es einfach weiter. Diese Szene ist, Kaspar Orlando Tuppi ist gerade auf dem Weg zum Kunsthistorischen Museum, um sich die große Breudel-Ausstellung anzuschauen und ist gerade die Marie-Hilfe-Straße heruntergegangen und es beginnt. Ich war am unteren Ende der Maria-Hilfe-Straße angekommen. Neben einem U-Bahn-Ausgang saßen ein paar Punks auf einer Parkbank und klatschten. Ein dicker Kollege mit zerrissener Jeansjacke und kurzer Hose urinierte unter Applaus auf seinen Schäferhund. Der blickte ihn verwirrt, aber hilflos verliebt an. Ein älteres Ehepaar näherte sich. Die Frau schüttelte den Kopf, aber der Mann bewegte bald seine Hüften im Rhythmus des Klatschens. Er zog seinen Nerzmantel aus, übergab ihn seiner Frau und stellte sich neben den dicken Punk. Er stupste ihn mit der Hüfte an, fingerte an seiner Anzughose herum, holte ein bleiches Geschlechtsteil hervor und ließ daraus ebenfalls einen dünngelben Strahl auf das Fell des Schäferhunds rinnen. Dem Punk gefiel das gar nicht. Er verstaute rasch sein Teil und drehte sich dem alten Mann zu. Der drehte sich auch ihm zu, jedoch ohne seinen Harnstrahl vorher einzustellen. Er urinierte den Punk auf die Hose, dann auf das T-Shirt, dann wackelte er mit seinem Penis wild herum. Er urinierte den Punk ins Gesicht. Was für eine prächtige Leistung. Was für eine kriegerische Prostata. Und das in diesem Alter. Durch das viele Wackeln spritzte der Urinstrahl mal auf das Gesicht des Punks, dann wieder auf das Gesicht des älteren Mannes. Dem machte das gar nichts aus. Er lachte befreit. Seine Frau stieß einen Seufzer aus. Ganz böse wollte sie ihr Mann aber nicht sein. Umbaumusik. Ja. Also ich habe es so ähnlich habe ich sie mal im Belvedere im Garten, habe ich mit einem Freund irgendwie so einen Film gerade gedreht. Und da sind wir oben am Belvedere und da kommt eben so ein älteres Paar und eine Frau im Nerzanzug, die sich einfach da, es war helllichter Nachmittag, die Leute sind herumgegangen, kalt hat und dann einfach hingebrunzt. So, warte mal, was hätte. Ich nehme noch einen Schluck.
Während du suchst, kann ich sagen, was für Umbaumusik wir da haben, oder?
Ja.
Musik deines Bruders.
Genau.
Den Elektroniker, dem Easy Listening Elektroniker würde er nicht gern hören, oder?
Naja, nein, mittlerweile nicht mehr.
Waldeck.
Ja.
Waldeck Electronics.
Electronics, wobei er jetzt sehr viel mit Band macht.
Es ist eine Sumpfpremiere, kann man sagen.
Ja. Und das Stück heißt ursprünglich Reise nach Passau.
Ah ja.
So. Müsste das sein? Ah ja. So. Ich springe jetzt wieder kurz zurück. Wie kommt Caspar Orlando Tuppi nach Wien? Er findet, für den Ästhetikprofessor ist eine Flugreise das Beste. Die Autorin Carina Winterdoth will ihm aber eine Busreise zahlen. Sie einigen sich dann auf einen Zug, auf eine Zugreise. Am liebsten wäre er aber dann mit dem Auto gefahren, aber er hat kein Auto mehr. Und warum, erzählt er hier in dieser Stelle. Eine Zeit lang machte ich mir den Spaß, Studentinnen, die ich betreute, auf mein Landhaus einzuladen, um dort an einem Wochenende fernab von den Ablenkungen Wiesbadens in aller Ruhe den Stoff durchgehen zu können. Genau wusste ich nicht, was ich mir beweisen wollte. Ich glaube, es ging mir um den sinnlichen, vorerotischen Tanz des Ausweichens. Denn ich besaß überhaupt kein Landhaus. Genauer gesagt, ich besaß es nicht mehr. Es gehörte nun Theodora, meiner zweiten Ex-Frau, die dort mit dem brasilianischen Komponisten Fernando Madrigal jedes zweite ihrer gemeinsamen Wochenenden verbrachte. Üblicherweise fanden die Mädchen die Idee prinzipiell gut, aber wer hatte schon ein ganzes Wochenende Zeit? Es gab noch andere Fächer, viel zu lernen. Außerdem mussten sie in Boutiquen arbeiten, um sich die Drogen leisten zu können, die von den elterlichen Überweisungen nicht gedeckt wurden. Üblicherweise. Denn zu meinem Unglück stieg eines Abends eine prächtige blonde junge Bayerin namens Jutta Behrens enthusiastisch auf meinen Plan ein. Sie lachte, zwinkerte mir zu, klopfte mir mit ihrem Zeigefinger auf den Handrücken und sagte laut irgendeine Zweideutigkeit, die ich aufgrund ihres scheußlichen bayerischen Dialekts nicht verstand, die aber für einiges Aufblicken und Raunen unter den anderen Gästen sorgte. Ich verpasste den richtigen Zeitpunkt, um meinen Vorschlag wieder abzuwürgen. Vielleicht wollte ich einfach sehen, wie weit die Möglichkeiten gingen, bevor ich räuspernd Tugend und Vernunft einmahnte. Aber ich räusperte mich nie. Ich mahnte nicht und dann saß ich mit ihr im Auto auf der Autobahn. Bis zum Schließen der Beifahrertür wäre es mir noch möglich gewesen, einen Rückzieher mit einigermaßen akzeptablen Gesichtsverlust zu machen. Aber ich umrundete das Auto, meine Gedanken seltsam stumm, stieg ein und fuhr los. Sie redete wie ein Wasserfall. Ganz herzig eigentlich, unter anderen Umständen, aber so fielen ihre vielen Worte auf taube Ohren. Ich hörte sie, ja doch, noch heute kann ich vermutlich das meiste wiedergeben, was sie mir an jenem Tag erzählte. Sie sprach über das Thema ihrer Arbeit, über ihren Vater, dieses reiche Arschloch, aber auch immer wieder Anzügliches. Allein, ich hatte sowas noch nie erlebt. Mein Gehirn war wie gefroren. Ich hatte keine Idee, wie ich mich aus der Geschichte herausreden konnte. Selbst wenn ich einer Verwechslungskomödie alle Ehre hätte machen wollen, aus Jux und Dollerei bis zum Landhaus gefahren wäre. Ich wäre gar nicht in das Landhaus hineingekommen. Meine Ex-Frau hatte längst alle Schlösser austauschen lassen. Selbst das Gartentor war mit höchster elektronischer Präzision gesichert. Sobald ich auch nur einen Versuch gemacht hätte, über den Zaun zu steigen, hätten auf der nächsten Polizeiwache die Alarmglocken geläutet. Ich fuhr über die Autobahn. Eine Stunde. Zwei. Häuser, Bäume, Fabriken rauschten an mir vorbei. Nicht nur, dass mir keine Worte einfielen, kein Plan, mich aus der Sache rauszuwinden, ich hatte überhaupt keine Energie dazu. Ich fühlte mich unendlich ermattet, von einer tiefen Traurigkeit gelähmt. Alles strebte dem Ende zu. Nur noch eine Stunde, dann wären wir angelangt. Jutta Behrens schwitzte, zog sich den Pulli aus, kühlte ihre Stirn und ihre Achseln an einer kleinen Trinkflasche. Sie blies sich die Haare aus dem Gesicht und begann immer wieder zu lachen. Als ich danken musste, versteckte ich mich hinter dem Toilettengebäude und wartete. 5 Minuten, 10 Minuten, ich hörte sie nach mir rufen, immer lauter werdend. Ich kletterte über einen Zaun, kroch auf allen Vieren durch das Gebüsch und rannte dann durch ein Maisfeld davon. Seither fuhr Jutta Behrens mit meinem Auto. Ich brachte es nicht mehr über mich, sie anzusprechen und mir den Schlüssel aushändigen zu lassen. Wenn ich ihr auf dem Universitätsgelände begegnete oder sie in meiner Vorlesung sah, ließ ich die Schultern hängen. Sie blickte teilnahmslos durch mich hindurch. Ich bezahlte ihre Strafzettel widerstandslos. So. Ja. Es ist ja auch Inkompetenz ein großes Thema in meinem literarischen Werk. Umbaumusik. So. So, dann wieder eine Zwischensequenz aus diesen Bräugeltexten, die zwischen dem Tagebuch immer wieder vorkommen. Diesmal um den prominenten Bräugel, Peter Bräugel persönlich, der Bauernbräugel. Der ist ja gerne, ist der auf Bauernhochzeiten, hat sich dort eingeladen oder einladen lassen und hat sich dazugesetzt und hat sich als ganz entfernt Verwandten vorgestellt und ist dann dort gesessen und hat einfach diese fröhliche Atmosphäre in sich hineingefressen, hat dort eben den vom vollen Teller sich das Zeug gut munden lassen und hat zugeschaut und einfach die Atmosphäre genossen. Ja. Und hier ist der Bauernbräugel auf dem Weg zu einer Bauernhochzeit, also er sucht eine auf der Bauernhochzeit. Ein giftiges Licht schien zwischen den Wolken hindurch. Der ganze Ort war verschmutzt. So schmutzerig der Boden, so schmutzerig der Himmel war. Auf zur Bauernhochzeit war der Peter Bräugel mit seinem Freund, dem Kaufmann Frotte. Viele Bauern hatten sie schon geblickt auf ihrer langen Reise. Bauern, denen das Gesicht von Verhunkeln geschlossen war. Bauern, die einen Hustensack über den Kopf gestülpet, sodass sie arbeiten und krank seien zur gleichen Zeit. Bauern, die mit ihrem dürren Maultier am ausgetrockneten Feld zu Ende hungerten. Bauern, die mit Pest nach vorne fielen. Bauern mit angeschwollenem Fuße, die verstoßen wurden, da in dem dunklen Eitersaft, der aus dem Fuße grüßte, ein Dämon vermutet ward. Bauern, die sich den Bauch kratzten und plötzlich blutig Bauchgeschnür in den Händen. Bauern, die vom Hunger irrekrank geworden und ihren Mund mit Schmutz befüllten, ein ungastliches Beschimpfe von der Früh bis in die Nacht, bis der Bäuerin eine Geduld geriss und sie sich mit dem Hintern dem Manne auf dem Munde saß und eine Ruhe war für immer. »Aber wo sind die Bauern rund?« fragte Peter Bräugel die Kümmerlichen. Unheil hatte er genug gemalt, er wollte Freud im Bild. Die Ausgeblichenen und die Dünngemergelten stießen ihre Finger in die Richtung. »Wir sind zum Sterben verdammt!« Aber im Nachbarort, dort sind die Bauern rund. Jedoch, welch Selbstbelog das jeweils war, im Nachbarort dasselbe Bild, Leichen, die zum Brunnen gingen. Und wieder schickten die Sterbebauern den Peter Bräugel weiter, der sich erwunderte, warum sein Laun so gut, der Kaufmann Frotte auch so froh. Die Wurst muss sein, mein Peter Bräugel, die gute Wurst, die uns schmeckt. Sie setzten sich zu einem Fluss, um zu essen von der Salzigwurst. Da war ein Leben im Fluss. Das Blut und die Schweine flossen vorbei. Der ganze Fluss war schwarz. Kühe aufgeschlitzt und reingehauen, die mit großen Augen auch einen Schrei riefen. »Da wird ein herrlich Fest gekocht«, sagte Peter Bräugel. Er rieb die Hände. »Ich lache mich fröhlich«, sagte der Frotte. »Bald sind die Bauern rund.« Und fürwahr, im nächsten Dorfe waren die Bauern rund. Eine Tochter heiratete einen Sohn. Alle waren froh zum Tanze und guter Laune. Peter Bräugel und der Kaufmann Frotte ließen sich als Onkel aus der Ferne vorstellen. Sie neigten eine Verbeugung. Den ganzen Tag und den Abend saßen sie am Tische und ließen sich das Tier und das Wild richtig schmecken. Der Peter Bräugel blickte herum und es war eine große Freude um seinen Mund. Er merkte sich die vielen Leute gut. Er fraß sich die runden Bauersleut in seinen Kopf hinein. Zu später Stund kam der Bräutigam. Der hatte viel Bier im Bauch und wollte den Peter Bräugel lustig küssen. Er dachte vielleicht, dass ihm der Peter Bräugel auch ein Geld gebet. Aber der Peter Bräugel sah die glitzernden, eitrigen Blasen auf seiner Lippe tanzen und er rückte den Sessel zurück. Der Bräutigam plumpste in die Erde und alle runden Leute klatschten und lachten. Das war eine Freude. Der Bräugel nahm den Schluck vom guten Bier. Er ging gerne auf die Hochzeitsfest. Die Leute waren rund, die Leute waren mutig und gesund. Es gab viel Lach und viel Lieb auf dem Feste. Die Zeit war schlecht gewesen bis vor kurz. Die Zeit war gut nun, der Bräugel musste so lachen. Die Braut war rund, der Bräutigam war rund, der Vater von der Braut war auch ein runder Gesell. Er spielte gern die Bratsch. Er lockte Bräugel auf zum Tanz. Da tanzte der Bräugel und die Leute lacht. Der Vater drehte ihn wie eine Gans. Der Vater lachte mit breitem Maul. All die runden Bauersleut, so viel Lach. Da weinte der Vater. Bräugele,
Bräugele, mir ist ein Kummer,
sprach der Vater. Die Tiere waren vom Nachbar ausgeborgt, die vollen Teller nur Zierde, die Bäuche waren mit Kissen gestopft, niemand war rund. Der Hunger war groß. Der Bräugel wusste nicht, was er sagen sollte. Der Kaufmann Frotte war schon länger weg. Da kam der Vater mit der Axt. Die Axt war im Bräugel drin, die Axt war aus dem Bräugel draus. Der Bräugel sah sein Arm am Spieß. Die Brautleut sahen ganz ohne Trost im Aug, alle leckerten die Lipp. Dann schnitt die Axt den zweiten Arm und auch die Musikanten wurden satt. Der Bräugel schrie, der Bräugel blut, sie warfen den Rest der Bräugel in den Topf. Eine gute Supp wurde der Bräugel, aber so viel schrie.
Umbaumusik.
Hast du irgendwie die Zeit?
Ja, wir haben jetzt Zeit. Aber ich habe vorher die Leine
gestoppt. Mhm. Naja. Ich mach mal, nein, ich mach jetzt die Kugel. Jetzt wieder eine Stelle aus dem Tagebuch. Kaspar Orlando Tuppi ist es nach einigen Wirren gelungen, Kontakt zu Carina Winterthodt herzustellen in Wien. Also beziehungsweise Kontakt hat er hergestellt, aber er hat sie jetzt das erste Mal getroffen. Sie hat ihm das Projekt genau erklärt in einem Atelier, wo eine Freundin ein Bild gerade malt, das Kaspar Orlando Tuppi gar nicht gefällt. Er muss seinen Ärger sehr unterdrücken. Und dann kommt eine andere Freundin dazu, sie freuen sich, er weiß noch nicht, was vor sich geht. Man schüttet ihm ein Bier über die Hose, er geht ins Badezimmer, um sich die Hose zu richten und wie er dann zurückkommt, wieder empfangen von Carina Winterthodt, die er schon Carine nennen darf. Ja, also es geht auch um ein Machtspiel der Kosenamen oder der Namen. Ja. Er kommt zurück. Wir haben soeben etwas beschlossen, Tuppi, sagte Carine und ihre Freundinnen grinsten mich erwartungsvoll an. Was hast du heute noch vor? Hast du noch etwas vor? Hast du noch etwas vor? Ich, begann ich, aber niemand war an meiner Antwort interessiert. Es gibt kein Ich im feministischen Kollektiv, entschied Carine. Magst du Verschwörungstheorien? Wisperte Viviane in mein Ohr. Es ist alles wahr, sagte Carine. Was ist wahr? Es kann doch unmöglich alles wahr sein, wir sind doch keine Hippies. Alles, was sie über uns behaupten, ist wahr, sagte Reika. Über uns? Euch und mich? Ah, das werden wir noch sehen, ob du würdig bist, dabei zu sein. Wo dabei? Musste ich ihnen alles aus der Nase ziehen? Beim feministischen Supernetzwerk, das den ganzen Meinungsdiskurs beherrscht. Wer nicht unserer Meinung ist, wird in Grund und Boden im Scheißsturm versenkt. Jetzt verstehe ich nicht. Wir von Ku Klux Foot. Potzblitz. Ku Klux Foot. Ku Klux Foot war eine Gruppierung, die sich mit Kunst und Aktionismus dem Feminismus widmete. Ein weit verzweigtes Netzwerk sollte es werden, mit Verbindungen in alle wichtigen Medienhäuser Österreichs und Deutschlands. Niemand wusste allerdings genau, wer dieser Gruppierung angehörte, denn bei ihren Aufführungen trugen sie dunkelviolette Kutten und morphfarbene Strumpfhosen. Oft wurde gemutmaßt, dass Carine Teil der obersten Führungsriege war. Sie hatte dies allerdings immer wenig glaubwürdig abgestritten. Ich wusste nun, was sich alle schon längst dachten. Würden Sie mir hier und jetzt das Angebot machen, Mitglied dieser Gruppierung zu werden? Die Aktionen von KKF wurden medial als legendär gehandelt. Zu Recht? Was weiß man schon? Einmal hatten sie Hermann Nitsch bei einer Geburtstagsgala im Ballet Belvedere mit 70 Stierhoden überschüttet. Da traf es nicht den Falschesten. Ein anderes Mal bei dem Veteranentreffen von tattrigen alten Männern, die dem Spätwerk Adolf Hitlers positiv verbunden waren, die Beamer gekapert, sodass statt des Nostalgievideos mit melancholischen Erinnerungsbildern des verstorbenen Obmanns ein Deepfake-Porno gezeigt wurde, in dem mittels moderner Software die Gesichter der anwesenden Kreise auf die Protagonisten eines schrillen Gay-Transgender-Pornos kopiert worden waren. Einer im Saal klatschte. Sonst viel Stummheit. Die Rechte im Internet tobte. KKF wurde mit einer Energie gehasst, mit der man Kohlekraftwerke ersetzen könnte. Es gab Morddrohungen etc. Und jetzt sollte ich als erster Mann Zutritt zu dieser elitären Loge der Subversion bekommen? Das war mir nur recht. Ich stand in meinem Leben schon vielen Kunstbewegungen Pate und immer hatte ich geschwiegen wie ein Grab, abgesehen von ein paar Kapiteln in meinen autobiografischen Büchern.
Erst musste ich allerdings Dinge schwören, Eide ableisten, die mir bei einem Ohr rein und beim anderen Ohr rausgingen. Ab jetzt müsste ich jedem, der mir einen anzüglichen Witz erzählt, einen Schlag ins Gesicht versetzen. Mein Unigehalt öffentlich machen, bedürftigen Frauen Pensionszeiten für ihre Arbeit im Haushalt schenken und so weiter. Dann malten sie mir mit Filzstift die grobe Skizze einer Vagina auf die Stirn. Zum Glück konnte ich sie von einer echten Tätowierung runterhandeln. Viviane hatte schon alle Geräte parat und lechzte danach, mich mit ihren vom Bier fahrigen Händen zu tätowieren. Reika verteilte unsere KKF-Uniformen, die violetten Kutten und die Strumpfhosen. Ich musste mich ins Eck stellen, während sich die Mädchen hinter mir unter allerhand Gefluche und Gelächter umzogen. Als ich an der Reihe war, wandte natürlich keine galanterweise den Blick ab. Dann standen wir alle in Kutten im Atelier. Es war vollbracht. Ich war nun ehrwürdiges Mitglied von Ku Klux Fott. Was wäre die erste Mission, an der ich teilnehmen würde? Eine Installation im Schatten der Nacht? Eine Intervention gegen das Gehässige? Ein Aufzeigen von gärenden Wunden? Ich musste zugeben, ich spürte den Kribbeln an den Haarwurzeln. Hinter einem großflächigen Bild versteckte sich eine Tür. Hinter der Tür eine kleine dreckige Küche. Wir schlossen uns ein. Viviane schraubte eine Glühbirne in eine Lampe, dann holte Reika aus ihrer Handtasche 4 sogenannte Nintendo Switch-Konsolen heraus und verteilte sie. Die Mädchen hatten es vor ein paar Tagen geschafft, den Nintendo-Freundschaftscode des jungen, extrem konservativen Bundeskanzlers Sebastian Kurz herauszufinden. Nun wurden sie jedes Mal benachrichtigt, wenn dieser mit seiner Konsole online spielte. Ihr Ziel war es, ihn nie wieder bei Mario Kart gewinnen zu lassen. Jedes Mal, wenn er sich einloggte, nahmen sie an seinen Rennen teil, er hielt sie für Freunde aus der Partei und schoben ihn rücksichtslos aus der Bahn. Er spielte einen knollennasigen Klempner namens Luigi, die Mädchen spielten als Prinzessin Peaches, Daisy und Rosalinda. Ich spielte Baby Daisy. Mit meinem Spiel hatte niemand so recht Freude. Die Mädchen lagen bald in Führung und beschossen den Bundeskanzler mit Schildkrötenpanzern und Tintenfischen. Ich kam nicht recht vom Start. Bis ich endlich begriff, wie man das Spiel spielte, war es schon wieder aus. Es war auch zugegebenermaßen sehr schwierig, durch die Augenmaske des Kostüms gut auf dem Bildschirm zu sehen. Hätte Josephine meine Brille nicht zerstört, wäre es vermutlich besser gegangen. Karine zuckte mit den Schultern. Ich hatte mich nicht als unvorhergesehenes Genie entpuppt. Wenigstens wurde der Bundeskanzler besiegt. Während die Mädchen weiterspielten, erzählte ich wilde Geschichten aus den 80er Jahren. Damals gingen wir noch raus und erlebten tolle Abenteuer mit echten Autos. Ich erzählte von meinem Roadmovie mit Andy Warhol und Marcello Mastroianni. In einem kaputten Alfa Romeo fuhren wir eine ganze Nacht lang durch Umbrien auf der Suche nach einem Heroinbauern, um Stoff für Joe D'Alessandro einzukaufen, der durch einen unfreiwilligen Entzug, er hatte auf dem Weg zum Filmfestival in Venedig aus lauter Panik seine Speedballs auf einer Toilette eines kalifornischen Flughafens runtergespült, kurz davor war abzukratzen. Aber die Mädchen klebten mit den Augen nur auf ihren Bildschirmen und reagierten nicht. Musik. Bitte? Und jetzt will ich das Letzte. Puh, so hoffentlich geht jetzt die Stimme nicht aus.
Tobias Manka.
Schauen wir mal, sonst muss ich die halt. Jetzt gehe ich im Roman weiter vor. Mittlerweile hat Caspar Orlando Tuppi einen kleinen Triumph gefeiert. Er konnte Karine davon überzeugen, sein Projekt, also erstens, sie findet sein Projekt gut und er konnte sie davon überzeugen, es dem Direktor des Rabenhof-Theaters, Tobias Manka, schmackhaft zu machen. Sie sagt, er ist ganz begeistert und er soll ihn treffen nach der Denier ihres Theaterstücks im Rabenhof-Theater. Und da ist er jetzt. Ich traf Karine nach der Vorstellung auf dem Platz vor dem Theater, der gesteckt voll mit Besuchern war. Es war angenehm warm und es wurde noch wärmer, weil so viele Leute rauchten. Eine gute Idee, dachte ich mir und richtete mir meine E-Zigarette. Genießerisch warf ich den Kopf in den Nacken und atmete den Rauch in Richtung Abendhimmel. Plötzlich wurde ich geschubst und stolperte einige Schritte, bevor ich mich fangen konnte. Hinter mir stand Karine und kicherte. Du, dem Tobias ist es hier zu verraucht. Er raucht nicht mehr. Er will sich mit dir in einem Teehaus treffen, gleich in der Nähe. Er ist schon vorgegangen. Kommst du? Karine begleitete mich zu dem Lokal, wo Tobias Manka bereits an einem Tisch saß und seine Hände an einer warmen Tasse Kräuternusstee wärmte. Sie stellte uns einander vor und verabschiedete sich gleich wieder. »Ich muss noch zu meiner Truppe feiern gehen«, sagte sie und war verschwunden. Ich muss gestehen, das Nichtrauchen hatte Tobias Manka richtig gut getan. Er sah jünger aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er wirkte trainiert, er freute sich gesunder Haut und auf seinem Kopf sprossen ihm sogar wieder Haare. Er hatte sich eine rot-blonde Dauerwelle einarbeiten lassen. Er lobte den Tee, ich das Stück und das wunderschöne Theater, ja die Theaterzunft an sich. Er fragte mich, warum er nicht schon früher von meinem tollen Projekt gehört habe. Da geriet ich kurz in die Bredouille. Sollte ich ihm sagen, dass ich es ihm vor vielen Jahren bereits angeboten hatte und er damals ablehnte, mit einem Satz, der den urösterreichischen Begriff Schaß involvierte? Das wäre vielleicht nicht gut, dachte ich und beschloss, es zu verheimlichen. Aber nach zwei Sätzen hatte ich plötzlich einen abrupt auftretenden Gesprächsstillstand zu überwinden. Nach einem launigen Geplänkel fiel uns nichts mehr ein, die Stille wurde länger und drohte schon peinlich zu werden. Da verschoss ich dieses Informationsgoldstück. Ich verzichtete allerdings darauf, den genauen Wortlaut von damals wiederzugeben.
»Ja, ja, genau«, schmollte Tobias Manka. »Ich habe immer wieder daran denken müssen und mich geärgert, dass ich mir das Projekt durch die Finger habe gehen lassen. Immer wieder bin ich auf meiner Veranda gesessen und habe gedacht, ui, was warst du für ein Depp?«
»Haha, naja.«
»Immer wieder wollte ich zum Hörer greifen, nachfragen, was denn aus dieser schönen Idee geworden ist. Aber ich hatte Angst, die Wahrheit zu erfahren, dass vielleicht jemand anderer eine wahre Goldgrube daraus gemacht hat. Andererseits, die Zeit war ja damals noch gar nicht reif.«
»Ja, ja, aber jetzt?«
»Jetzt ist die Zeit natürlich total reif, überreif. Diese Show ist eigentlich Fallobst. Die hätte man längst pflücken müssen. Jetzt bleibt einem eigentlich nichts anderes mehr übrig, als das Ding wegzutreten.«
Ich setzte mich auf.
»Das Projekt hat seine Zeit gehabt und wir haben sie nicht genutzt. So einer Tatsache muss man leider manchmal ins Auge blicken.«
»Aber«, sagte ich und wurde unterbrochen,
»da gibt es nichts zu beschönigen. Ich sehe das Rabenhoftheater als eine Bühne, die das Spannende zelebriert. Wir sind Wahnsinnige, die darauf bestehen, die Dinge als Erste zu machen. Und sind wir uns nicht böse, aber wie lange ist es her, dass Bruegel dieses Bild gemalt hat?«
»Etwa 400...«
»Über 500 Jahre! Da ist schon viel Wasser den Bach runtergeflossen.«
»Aber gerade heute war ich im Kunsthistorischen Museum und die Seele haben gebebt, es war kaum Luft zum Atmen da.«
»Aber alles Touristen! Wo sind denn diese Leute in 11, 12 Monaten, wenn wir das Projekt frühestens aus der Taufe heben können? Die sind doch alle wieder in Chicago, in Udine, in Tokio, in Kowloon, in Montreal, nur nicht in Wien.«
Ich erstarrte. Äußerlich. Innerlich brodelte es. Meine Gedanken schossen in alle Richtungen. Ich wusste nicht, welchen der Tobias Mankerschen Gedankengänge ich zuerst ansprechen sollte. Alles, was er sagte, war zwar irgendwo wahr, aber auch nicht. Ich spürte, dass sich seine Einstellung zu meinem Projekt, während er redete, laufend zum Schlechteren veränderte. Das war nicht nach meinem Geschmack. Ich musste seinen Redefluss unbedingt stoppen. Das war der erste Noteinsatz, den ich tun musste, um mein Projekt zu retten. Wäre das Sprechen einmal gestoppt, könnte ich den einzelnen Argumenten widersprechen, sie umdrehen. Aber er redete und redete. Er redete so gerne. Dabei hatte er gar keine schöne Stimme. Dunkel sollte sie eigentlich sein und verlebt. Aber sie war hell, aufgekratzt, clownesk. Mir wurde ganz schwindelig, weil ich so schnell denken musste. Aber je mehr ich dachte, desto mehr sprach er. Plötzlich redete er schon davon, dass er Bruegel immer gehasst habe, dass Bruegel ein fürchterlicher Wendepunkt in der Zeit der Malerei gewesen sei. Der fürchterlichste. Genau das Derbe sei schließlich nur zur Erbauung der Bürgerlichen gemalt. Genau das Schauerliche nur zur Bekräftigung des Glaubens. Nach Bruegel hätte jeder Papst ein leichtes Spiel gehabt und so weiter und so fort. Ich schnappte nach Luft. Ich schlug mir auf die Stirn, ich geriet in Panik. Mein letzter Plan, meine Altersarmut abzuwehren, löste sich gerade in Luft auf. Was sollte ich bloß tun? Was sollte ich bloß tun? Und mit einem Mal bemerkte ich, dass die Worte versiegt waren. Tobias Manka hatte aufgehört zu sprechen. Stille. Jemand hat ein großes Glas Bier genommen und es ihm über den Kopf geschüttet. Dieser jemand war ich gewesen. Er leckte sich bestürzt die Lippen. Nicht nur Tobias Mankas Rede war an ein Ende gekommen, auch die Gespräche an allen anderen Tischen waren verstummt. Wir waren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit angelangt. Voller Panik redete ich einfach weiter, sei nichts geschehen. »Finden Sie die Penisbeschreibungen nicht auch das Beste an Karines Oeuvre?«, fragte ich. Tobias Manka kraulte sich das nasse Haar.
»Penisbeschreibungen? Sie hat Penisbeschreibungen in ihrem Werk?«
»Ja, die besten Penisbeschreibungen. Ich muss das überlesen haben. Hoffentlich hat sie nicht meinen Penis beschrieben. Den würde man sofort erkennen.«
Aber warum? Ich weiß nicht mehr, ob ich mit ihr geschlafen habe. Es ist möglich. Ich weiß es nur nicht. Nach der Premierenfeier hatte ich ein Blackout. Sie hatte mir so ein herziges SMS am nächsten Tag geschrieben. Und ich hatte Sperma auf meinem Bauch und meine Finger rochen nach Frau. Weiß der Teufel, was da passiert ist. Aber was mache ich bloß mit Ihnen, Tuppi? Es ist ein super Projekt. Aber ich habe für die nächste Saison schon 2 Bräugelprojekte in Planung.
Aber das ist doch sensationell. Wir könnten einen Bräugelzyklus machen, eine Serie.
Eine Serie? Bloß nicht. Man merkt, Sie sind ein Geistesmensch, ein Denker. Sie verstehen nichts vom Theater. Eine Serie, das ist ja dann wie Netflix. Das überfordert die Leute doch. Merken Sie nicht, wie gequält die Leute durchs Leben gehen? Man kann sich nichts mehr ansehen, ohne sich weitere 10, 11 Teile mehr davon ansehen zu müssen. Das ist ja gerade das Gute. Das ist der Vorteil am Theater. Das ist zu nichts verpflichtet. Man kann auch einfach zu Hause bleiben. Das ist Theater.
Aber was ist denn, wenn wir die 2 anderen Bräugel-Projekte zusammenlegen?
Sind Sie verrückt? Der Witasek hasst den Simonischek, er hasst ihn. Schert sie nicht mein Leib und Leben, mich schon. Die würden mich zermalmen, wenn ich dazwischen gehe. Nein, nein, da schlagen sie sich lieber aus ihrem Köpfchen. Ha, so eine Scheißidee, da muss ich aber lachen, so ein Scheiß.
Ich hoffe bloß, Karine ist nicht schwanger. Ist schon länger her, dass sie über ihre Regel gebusset hat. Meiner Meinung nach ist sie zu spät dran, viel zu spät. Aber andererseits war ja das ganze Sperma auf meinem Bauch. Was soll da schon passieren?
Ja, so wie Sie mir das beschreiben, haben Sie wenig zu befürchten.
Ich habe ja schon 2 Töchter, eine davon ein Sohn. Beide leiden wahnsinnig an ihrem Übergewicht. Seit ihrem 7. Jahr, beide so dick.
Er deutete mit seinen Armen, wie dick.
Das ist die Schulmilch.
Sie sagen es, das Gute an meinem Projekt ist ja, dass es nicht nur wahnsinnig lustig ist, sondern eben auch so lehrreich, dass wir täglich Schulklassen herankommen können. Die Lehrer werden es lieben und für die Buben habe ich einen Furzwitz eingeplant. Die werden mucksmäuschenstill sein und auf den nächsten Furzwitz warten. Aber es ist nur einer.
Sie sagen immer lustig, lustig, aber irgendwie bleiben Sie mir die Beweise schuldig. Das hat mir Karine auch nicht erklären können, warum Ihr Projekt eigentlich lustig sein soll.
Naja, lustig, lustig, ich schluckte, ich musste nachdenken. Die Frage war groß. Wann ist denn schon etwas lustig? Das Unerwartete ist lustig, die Befreiung ohne Hysterie, wie Freud sagen würde, dass wir in ein Bild hineingehen und die Protagonisten dann mit den heutigen Diskursfeldern kurz schließen. Die Kinder werden sich schlapp lachen.
Haben Sie irgendwas Schriftliches? Der besagte Furzwitz zum Beispiel, wie soll der aussehen?
Aussehen. Wie soll ein Furz wohl aussehen? Den sieht man natürlich nicht. Das ist ein unsichtbares Gas. Oder haben Sie schon einmal eine dunkle Wolke einem Menschen entweichen sehen? Zu einem knarrenden Trompetengeräusch? Also ich möchte das nicht.
Das ist es. Du erzählst gerade irgendwas und plötzlich lässt du den Schaß auf der Bühne und er steigt eine schwarze Wolke hinten auf. Ich pack mich ab.
Wie?
Na klar geht das. Wir haben einen super Techniker. Der baut dir da was rein, was du dir zwischen den Hintern schieben kannst. Einen Rauchcracker oder so irgendetwas und der zündet dir das dann von der Technik aus.
Um das Zünden mache ich mir keine Sorgen. Aber wie geht es dann meinem Hintern?
Was sind Sie denn für ein Showman? Das Publikum zuerst! Das Publikum zuerst!
Was? Nein.
Sie haben ja eh recht. Was, wenn Sie dann wirklich furzen müssen in dem Augenblick, in dem das Feuer zündet? Das Furzanzünden gehört ja zu den gefährlichsten und dümmsten Mutproben überhaupt. Wenn man sich da nur ein bisschen verschätzt und nicht die ganze Luft aus dem Darm gepresst hat, die Gasstraße also nicht nur nach außen, sondern auch nach innen führt, was glauben Sie, was dann los ist? Sie verbrennen sich den Darm von innen. Lichterloh zischt das dann. Und dann steigt ihnen der Duft vom verbrannten Darmschnüren in die Nase. Ein schrecklicher Geruch.
Er wirkt auf einmal müde und griff sich ins nasse Haar.
Wer hat mir denn das ganze Bier darüber geschüttet?
Sie waren das.
Ja, irgendwie schon.
Keine Angst, das finde ich gut. Es wird doch heutzutage viel zu wenig geschrien und gerauft am Theater. Mir ein Bier überzuschütten. Alle Achtung. Aber lassen Sie das mit den Fürzen. Sie werden sich nur selbst schaden.
Das war auch nur eine Idee. Mich interessiert ja vielmehr das philosophische Fundament. Tobias Manker rülpste.
Bravo, bravissimo. Am Ende habe ich jetzt doch eine Art Ahnung, ob dass es sich um einen Schlüsselroman handeln könnte.
Nein, bloß nicht.
Triumph des Scheiterns. Liebe Leute, besorgt euch diesen großartigen Roman von Peter Waldeck. Lieber Peter, tausend Dank für diese Leseperformance.
Ja, großartig. Ich danke fürs eingeladen werden.
Wirst du demnächst irgendwo durch die Provinzen unseres Landes ziehen und irgendwo lesend?
Ja, wenn mich die Provinz toll einladet, komme ich sehr gerne. Sonst habe ich den nächsten Termin im Jänner im Buchcafé Melange und dann beim letzten Wiener Lesetheater Im März allerdings, das sind jetzt so die aktuellen Geschichten, aber ich lese sehr gerne. Also.
Liebe Leute, hört zu, ich bin gern Vermittler. Ja. Vielen Dank dir und jetzt Musik.